Vater, ich bitte dich um deinen Geist für jeden von uns, dass das gesagt wird, was du sagen möchtest, aber vor allem, dass jeder Einzelne hört, was du heute ihm oder ihr zu sagen hast. In deinem Namen. Amen. Ich habe Lampenfieber, klar. Aber es ist schön, heute hier mal wieder zu predigen. Schön deswegen, weil es ein Geschenk ist von Gott. Und ich freue mich, einfach hier zu sein, weil wir sind inzwischen, ich weiß nicht, 25 Jahre Teil von St. Matthäus, so ungefähr. Und fühlen uns hier zu Hause. Und die ganze Geschichte, die unsere Gemeinde erlebt hat, die ist auch Teil unserer Geschichte geworden. Wenn ich jetzt sage uns, dann meine ich vor allem jetzt meine Frau Bianca und mich, aber auch unsere zwei Kinder, die hier zur Welt gekommen sind. Ich bin leider ein bisschen angeschlagen von der Stimme her. Wir haben schon gebetet, dass Gott meine Stimme durchhalten lässt. Können wir noch mal das Gleichnis von dem reichen Kornbauern kurz sehen? Ach so, Markus, hast du das aus der Lesung vorher? Weiter bitte. Der hat richtig viel in der Ernte eingesammelt, der reiche Kornbauer. Und jetzt überlegt er, was mache ich? Und dann ist seine Idee, ist es so viel, jetzt habe ich eigentlich ausgesorgt. Das Einzige, was ich noch machen muss, ich muss es schützen, ich baue riesige Scheunen, ich tue das da rein und dann habe ich für den Rest meines Lebens, das kommt dann auf der nächsten Seite, habe ich Ruhe. Ich kann essen und trinken und es ist alles gut. Und dann aber kommt eine kleine Überraschung in dem Gleichnis. Gott spricht zu ihm. Du Narr oder du Dummkopf. Dein Plan geht leider nicht auf, weil noch heute Nacht stirbst du. Und alles, was du dir jetzt gesammelt hast, ist völlig für die Katz. Du wirst davon nichts haben. Es ist schon ziemlich krass, ja, weil wir reden ja gerade über die Rentenlücke und es gibt jede Menge Versicherungen, die wollen uns die verschiedensten Vorsorgeverträge verkaufen. Also selbst der Staat macht ja mit der Riester-Rente und was jetzt danach als nächstes kommt, alle möglichen Anstrengungen, um uns auch darauf zu fokussieren, vorzusorgen. Damit wir finanziell auch in der Zukunft möglichst unabhängig sind und gesichert. Aber es gibt viele Dinge, wie zum Beispiel ein überraschender Tod, aber auch andere Dinge, Krankheit, Scheidung, viele Dinge, die haben wir trotzdem nicht unter Kontrolle. Und alles Vorsorgen führt dann ein Stück in die Irre. Lass uns mal lesen, was Jesus zu dem Gleichnis als Auslegung sagt. Und wir haben es leider nicht mehr geschafft, den Text zu beamern. Deswegen lese ich ihn jetzt einfach vor. Das kommt direkt im Anschluss, Lukas 12, die Verse 22 bis 34. Und da sagt Jesus zu seinen Jüngern als Erklärung, warum er dieses Gleichnis gesagt hat und was er mit ihnen damit sagen möchte. Er sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um das Leben, was ihr essen sollt. Auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als Nahrung und der Leib ist mehr als Kleidung. Bin ich noch da? Eins, zwei? Ne? Am Pult bleiben? Okay. Der Leib ist mehr als Kleidung. Und dann gibt er ein Beispiel, sagt, seht die Raben, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keinen Keller und keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? sagt Jesus. Wer ist unter euch, der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens Länge auch nur eine Elle zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das Übrige? Seht doch die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen auch nicht. Und ich sage euch, dass auch Salomo, König Salomo, der prächtige Weise, König Salomo, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gottes Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen, sagt Jesus zu uns, ja gut, damals zu den Jüngern. Darum auch ihr, ich frage nicht, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Dieser Vers, der hat mich, seit ich zum Glauben gekommen bin, als 14-Jähriger, immer irritiert. Ich wusste, Gott spricht da über was, für was ich noch nicht bereit bin. Trachtet zuerst nach seinem Reich, dann wird euch alles andere zufallen. Und so vor ein paar Jahren hat er dann doch mich herausgefordert, neue Schritte des Vertrauens und des Glaubens zu gehen. Und ich will einfach ein paar Sachen mit euch teilen, weil ich glaube, Gott führt uns da in eine große Freiheit. Und vor allem die Freiheit von Sorgen. Natürlich, Sorgen gehören irgendwie zum Leben und Jesus sagt, nehmt eure Sorgen, werft sie auf mich. Aber trotzdem, er hat hier eigentlich ein Riesengeschenk für uns versteckt, das wir im Glauben, im Vertrauen annehmen dürfen. Und dazu jetzt einfach ein paar Punkte, was Gott mit uns vorhat, wie er uns ein anderes Leben, einen anderen Lebensstandard, eine andere Lebenshaltung und Einstellung bringen will, die uns frei macht. Und außerdem auch noch alle Menschen um uns herum profitieren. Der erste Punkt ist, Gott wirbt um unser Vertrauen. Hast du das, Markus? Ja, genau. Er fordert uns heraus, hier in dem Text auch, ihm zu vertrauen für die tägliche Versorgung mit allem, für allem, was wir brauchen. Es geht um die Versorgung von unserem Leib, was ich esse, was ich anziehe, wo ich wohne. Es geht aber noch weiter. Er will auch unsere Seele versorgen, unsere emotionalen Bedürfnisse. Er will uns mit seiner Liebe so füllen, dass wir ganz, ja, wie soll ich das sagen, frei sind, weil wir nicht Liebe bei anderen Menschen suchen müssen, sondern Menschen werden die Liebe geben können. Und auch um unseren Geist kümmert er sich. Tatsächlich gibt er uns seinen Geist. Er gibt uns seinen Geist, um unserem Geist zu bestätigen, dass wir wirklich seine Kinder sind und dass wir sagen dürfen, Papa, Papa. Und ich weiß jetzt nicht, was jeder von euch für Erfahrungen mit seinem Papa gemacht hat, aber unser himmlischer Papa ist ein Papa, der es absolut gut mit uns meint. Das Zweite ist, er sagt, macht euch keine Sorgen. Er fordert uns heraus, uns keine Sorgen zu machen, sondern von ihm zu erwarten, dass er uns versorgt. Und es geht sogar so weit, dass wir auch im alltäglichen Leben Wunder erwarten dürfen. ein kleines Wunder, was uns passiert ist, ist, wir haben lange Zeit in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt, nachdem wir geheiratet haben. Und nach 4 Jahren hat sich unser Sohn angekündigt. Und dann wussten wir, mit 2-Zimmer-Wohnung, das wird dann doch langsam ein bisschen knapp. Und dann haben wir angefangen zu suchen. Und schon damals war es so, wie, soll ich hier bleiben? Okay. Schon damals war es so ähnlich wie jetzt auch. Es war einfach schwierig, was zu finden. Wir haben gedacht, okay, 2-Zimmer-Wohnung hat uns gereicht, noch ein Kind dazu, dann machen wir eine 3-Zimmer-Wohnung. Das sollte klappen. Und dann haben wir gesucht und wir wollten gerne in Hochzoll bleiben. Auch oder hauptsächlich eigentlich wegen der Gemeinde. Und auch wegen Pfarrer Bovenschen, dem und seiner Frau und der ganzen Familie, mit der wir sehr befreundet sind. Aber wir wollten hier in Hochzoll bleiben und wir haben hier gesucht und haben nichts gefunden. Und haben gesagt, ja, okay, dann vielleicht schauen wir doch mal Richtung Eigentumswohnungen. Wir haben uns welche hinten angeschaut, am Ende der Karwendelstraße. Aber es hat irgendwie, wir haben nichts gefunden, was gepasst hat. Da haben wir gedacht, boah, vielleicht jetzt doch schon ein Haus, vielleicht hilft uns Gott ja mit der Finanzierung irgendwie. Und haben uns ein Split-Level-Haus angeschaut. Aber da musst du dann immer, in jedes Zimmer eigentlich, musst du so eine halbe Treppe gehen und dann wieder eine halbe Treppe und wieder eine halbe Treppe. Das ist weder, wenn du Kinder hast, toll, noch wenn du dann mal älter bist, toll. Man gedacht, das ist auch nicht. Dann haben wir gesehen, oh, es wird auch neu gebaut, Doppelhaushälften. War zwar in Hochzoll Süd, aber immerhin. Aber dann kostete der neue Doppelhaushälfte, 1999 war das, kostete schon 600.000 Mark, den Mark noch. Aber das ist jetzt wahrscheinlich schon fast vergleichbar mit Euro heute. Dann haben wir gesagt, ja, das können wir uns gar nicht leisten. Und das wären gerade gut 100 Quadratmeter, das ist schon, das reicht schon für eine Familie, ein Dach hätte man noch ausbauen können. Und dann waren wir ein bisschen, ja, also irgendwie wussten wir haben eine Not, aber es war kein. Und dann haben wir eine Anzeige gesehen in der Zeitung, Pianka meint, ich war es, aber das ist gar nicht wichtig. Das Entscheidende war, da wo der Weg vom Gemeindehaus rüber geht zu der Karwendelstraße, ne, zwischen dem Nachbargrundstück und dem Kindergarten durch, da vis-à-vis, schräg gegenüber, wurde ein Zweifamilienhaus verkauft. 2 Stockwerke, 80 und 80 Quadratmeter. Und dann haben wir gedacht, und es sollte 600 noch was, ich glaube 80.000 oder 70.000 haben sie sich erst vorgestellt. Am Ende haben wir es für 630.000 bekommen. Das Coole war, es waren 2 Wohnungen, eine 80 Quadratmeter und eine oben drüber auch nochmal 80 Quadratmeter. Und da haben wir gesagt, ja, wenn wir eine vermieten, dann können wir uns das leisten. Und so ist es dann gekommen und es war so ein Riesengeschenk. Und dieses Haus, später haben wir noch ins Dach, weil wir da Schädlinge drin hatten, haben wir noch was aufgebaut. Und immer wieder sind da Familien, Leute aus der Gemeinde haben mit uns gewohnt. Junge Studenten haben immer wieder bei uns gewohnt, für kurze Zeit oder auch ein bisschen länger. Und sind so gesegnet worden durch dieses Haus und wir auch. Und es ist, für mich ist es ein Wunder. Ein kleines Wunder, wo Gott mehr gegeben hat, als wir gebraucht haben und es gleich noch benutzt hat, um seine Familie zu segnen, also seine große Familie. Gott möchte uns versorgen und er möchte, dass wir wissen, dass er uns, was wir brauchen, sieht. Er sieht, was wir an Kleidung brauchen, er sieht, was wir an Nahrung brauchen, er sieht auch, was wir sogar und was unsere Seele braucht und was unser Geist braucht. Und er will sich kümmern und er tut es. Das ist meine Lebenserfahrung. Und ich bin so begeistert über seine Großzügigkeit, weil er gibt in der Regel sogar mehr, als wir brauchen. Es ist natürlich immer eine Frage, was denken wir, was wir alles brauchen? Und manchmal brauchen wir, bilden wir uns ein, dass wir eine ganze Menge Dinge brauchen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Aber Gott weiß, was wir brauchen, was wir wirklich brauchen und er kümmert sich. So, wie können jetzt wir reagieren oder was stellt er sich vor, was wir machen? Und die Antwort ist hier versteckt in dem Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Mit Jesus ist Gottes Reich auf die Erde gekommen und da ist ein neuer Herrschaftsbereich entstanden, in dem andere Regeln gelten. Da gilt Barmherzigkeit. Da gibt Vergebung. Da gibt's Großzügigkeit. Und also ich bin Diplom-Kaufmann und habe auch ein bisschen was über Computer gelernt. Und ich würde jetzt fast sagen, es gibt so etwas wie Gottes Ökonomie. Und die ist anders als die, wie die menschliche funktioniert. Und da würde ich einfach gerne noch mal ein paar Punkte dazu sagen. Was möchte Gott, dass wir tun? Und ich glaube, das allererste ist, dass sein Reich bedeutet, dass wir unter seinen Herrschaftsbereich gehen. Er möchte, dass wir ihm gehorchen und dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Und in dem ihm zur Verfügung stellen ist ein wichtiger Aspekt, und das passt jetzt auch heute zur Ernte Dank ganz wunderbar. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ich will, dass ihr Frucht bringt. 30, 60, 100-fältig. Wie kann das geschehen? Und da schauen wir uns ein paar Sachen an. Das erste ist, ich lese vielleicht doch kurz aus dem Gleichnis vom Weinstock, kennt ihr sicher, ist Johannes 15 am Anfang. Und da sagt er, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe aus sich selbst heraus keine Frucht bringen kann, es sei denn, sie bleibt am Weinstock, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Und ich glaube, das erste Wichtige ist, an Jesus bleiben. Wir brauchen die Beziehung zu ihm. Er ist derjenige, von dem wir Vergebung erfahren. Er ist derjenige, der durch seinen Tod uns befreit hat. Wir sind unvollkommen. Also, okay, ich spreche für mich. Ich bin unvollkommen. Und zwar ganz schön. Und manchmal bin ich echt verzweifelt darüber. Und manchmal wundere ich mich, dass meine Frau es mit mir aushält. Und ich glaube, sie hat mal neulich gesagt, naja, ich habe gebetet, Herr, lehre mich Geduld. Und Gott benutzt mich. Halleluja. Aber ich versuche natürlich auch, mich zu bessern. Und komme ich gleich nochmal drauf. An Jesus bleiben. Er will uns, ich habe das vorher schon gesagt, geistlich, er will uns versorgen mit dem, was wir brauchen. Und ich möchte euch ermutigen, sofern ihr das nicht schon tut, nehmt euch irgendwo am Tag, ihr wisst am besten wo, geht an einen Ort, wo ihr euch richtig wohlfühlt, geschützt, was auch immer, setzt euch hin, macht die Augen zu und lasst euch von ihm umarmen, festhalten, lieben. Lasst euch hören, wie er sagt, du bist mir wichtig, ich liebe dich. Ich bin so froh, dass ich dich gemacht habe. Das stimmt alles. Steht auch in der Bibel drin. Also ich erfinde jetzt nichts. Und er möchte uns das sagen. Und wir brauchen das auch. Also meine Seele braucht es. Wenn ich das nicht immer wieder von ihm höre, dann merke ich, dann fange ich an zu schauen, wo kriege ich das her? Dann werde ich unruhig und mache alle möglichen mehr oder weniger dummen Dinge, weil der Einzige, der wirklich uns geben kann, was unsere Seele und unser Geist braucht, ist Jesus. Also, an ihm bleiben, der erste wichtige Punkt. Der zweite ist, gereinigt werden. Das gereinigt werden ist, also an einer anderen Übersetzung steht, er reinigt nicht die Rebe, die schon Frucht bringt, sondern er beschneidet sie. Und ich nehme mal an, das bedeutet dasselbe. Also damit die Rebe noch mehr Frucht bringen kann. Ich bin jetzt kein Weingärtner, ich stelle mir vor, dass das so ähnlich ist wie auch bei den Rosen. Da muss man ordentlich erstmal wieder was wegschneiden, damit wieder ein neues treiben kann. Ja? also echte Rosenliebhaber, glaube ich, denen tut es richtig weh, das zu tun. Also ihre Rosen so zurückzuschneiden. Aber dann kommt wieder Neues. Ja, möchte kurz eine Erfahrung erzählen, die ich gemacht habe. Die war echt schmerzhaft, aber Gott hat daraus was Tolles gemacht. Und das ist, nachdem ich mit dem Studium fertig war und wir so gesettelt waren eigentlich hier in Hochzoll, bin ich auch durch ein Wunder an einen echt tollen Job bei IBM gekommen und war so eine Art angestellter Unternehmensberater im Bereich SAP, wenn das irgendjemandem was sagt. Gott hat mich da gesegnet. Und ich habe erstaunlich schnell Karriere gemacht ich habe lange studiert, aber für einen relativ jungen Hupfer. Es war eigentlich auch eine Stelle, da sollte jemand, der schon Erfahrung hat, drauf. Es hat sich nur keiner beworben und irgendwie habe ich die Stelle dann bekommen und habe dann schon Erfahrung gesammelt. Natürlich mit der Zeit habe ich auch echt reingehängt und das Einzige, was vielleicht nicht so toll war, das bedeutet eigentlich Wochenendehe für uns. Am Anfang haben wir gar nicht gemerkt, was das mit uns gemacht hat, weil wir hatten 2 Jahre erstmal, wo wir eigentlich beide viel Zeit zu Hause hatten und echt Gelegenheit hatten, viel uns auszutauschen und uns kennenzulernen und zu verstehen. Und davon haben wir eigentlich lange noch gezehrt. Und dann war ich aber irgendwie in dieser Tretmühle und ich habe gemerkt, auch ja, und jetzt, wenn ich mich da noch reinhänge und noch mehr gebe, dann kann ich noch den nächsten Karrieresprit machen. Und ich war richtig, ein junger Mann möchte natürlich auch erfolgreich sein und sich beweisen, aber das hat mir am Ende, muss ich sagen, nicht gut getan. Bianca hat es viel früher gemerkt als ich. Und dann ist ist was gekommen, mit dem ich nie gerechnet hätte. Ich hatte einen Burnout. Das war 2006 und das ist auch ungefähr die Zeit, wo ich aufgehört habe zu predigen, weil danach ging es nicht mehr. Gott hat mir, ich habe selber meine Batterien so leer gefahren, ja, dass einfach nichts mehr ging. Und wenn das mal passiert ist beim Burnout, dann kann man auch nicht mehr länger mal Gas geben. Wenn es irgendwie ein Projekt ist, anspruchsvoll ist oder intensiv, wenn ich versuche mal zu sagen, okay, jetzt mache ich mal ein paar 10-Stunden-Tage, damit was vorangeht, spätestens nach dem zweiten 10-Stunden-Tag werde ich dann krank. Und ich war so sauer auf Gott, dass er das zugelassen hat. Jetzt nochmal, ich war so karrieregeil, dass ich mich in den Burnout getrieben habe, ja. Aber ich war sauer auf Gott, dass er den Burnout zugelassen hat. Und 2 Jahre später, als ich gerade so dabei war, wieder zu versuchen, beruflich Fuß zu fassen, kam eine neue Diagnose, eine chronische Leukämie. Und ich meine, das ist ja oft so, dass man, wenn man so sehr dramatische Erfahrungen hat, dass dann Gott, nein, das ist nicht Gottes Handeln, aber dass der Körper reagiert und plötzlich anfängt, irgendwie Quatsch zu machen. Das kennt man aus der Zwillingsforschung. Warum kriegt der eine Zwilling was und der andere nicht? Die haben doch genetisch dasselbe Material. Aber das reicht, wenn ein Zwilling eben zum Beispiel sich schlecht ernährt und der andere gut. Oder eben, wenn der eine ein traumatisches Erlebnis hatte und der andere nicht. Dann kann der Körper bei dem einen reagieren, zum Beispiel mit sowas wie einer Leukämie oder irgendeiner Art von Krebs, und beim anderen nicht. Und das war dann nochmal eine echt harte Zeit für uns, noch mehr für Bianca, weil sie wusste überhaupt nicht, was passiert, muss sie bald die Familie alleine tragen. Und trotzdem hat Gott auch gesorgt. Er 5 Jahre, bevor ich diese spezielle Art von Leukämie bekommen habe, wurde auf dem Markt ein Medikament zugelassen, das die unreifen Blutkörperchen, die sonst den Körper überschwemmen würden, in Schach hält und daran hindert, sie zu vermehren. Sonst wäre ich ein Fall gewesen für Chemotherapie, für Knochenmarkstransplantation, wenn man einen Spender gefunden hätte. Gott hat mir das erspart mit der Zulassung 5 Jahre vorher, ja, von einem Medikament, das ich einmal am Tag nehmen muss, danach fühle ich mich echt krank und ich merke, das Medikament, das macht mich auch müde, aber sonst würde es eben bedeuten, Chemotherapie, Knochenmarkstransplantation, viel schlimmer, also nehme ich dankbar das Medikament. Aber es macht mich auch nochmal schwach. Und es ist eigentlich diese Schwachheit, die ich gar nicht ertragen konnte. Warum hast du zugelassen, Gott, dass ich jetzt so schwach bin und nicht mehr durchziehen kann? Und ich habe, glaube ich, drei Jahre habe ich geschmollt. Ich war einfach sauer auf ihn. Und unsere Beziehung war in der Zeit auch, also meine Beziehung mit ihm war in der Zeit auch, sagen wir mal, schwierig. Ich kann ihm auch nicht ausweichen, weil ich weiß, er ist trotzdem da und ich habe ihn ja auch gebraucht in meinem Leben, aber ich habe geschmollt. Ich war so sauer. Und wir waren in der Zeit öfter mal auf so einer Vatertagung, die einmal im Jahr stattfand, Hören, Schweigen, Gott als Vater erleben, wo wir beide vorher schon tiefe Erfahrungen und Begegnungen auch mit Gott gemacht haben, mit ihm als Papa. Und nach diesen 2,5 Jahren waren wir wieder auf so einer Tagung und dann habe ich gemerkt, dass er anfängt, mich zu fragen, sag mal, Lars, möchtest du nicht einfach jetzt mal wieder mir vertrauen? Und diese Schwäche, die ich auch zugelassen habe, annehmen und mir in der Schwäche wieder ganz vertrauen. Und das wollte ich gar nicht, ich wollte meine Stärke zurückhaben. Ja. Und das war ein Kampf, ein Ringen, das ging über mehrere Tage und irgendwann war dann der Punkt erreicht, wo ich wusste, letztlich habe ich eh keine Wahl, aber es war die Zeit zu sagen, ja, ich nehme das jetzt einfach an, es ist okay, es darf sein und ich will nicht mehr schmollen, ich will noch mehr Gott vertrauen, dass er trotz meiner Schwäche mein Leben und auch das von meiner Familie in seiner Hand hält und dass er uns versorgen wird. Und ich denke, mindestens die Älteren unter euch, die wissen, was ich meine. Wenn die Kraft verloren geht, wenn wir einfach Dinge, die wir früher machen konnten, nicht mehr machen können und wir noch mehr vertrauen müssen, Gott vertrauen, auch zunehmend anderen Menschen vertrauen, das ist nicht leicht. Ja, aber seitdem sind Gott und ich wieder im Frieden miteinander. Also er war immer im Frieden mit mir, aber und ich merke, dass er auch immer wieder sich kümmert und sorgt. Ich gehe immer mal wieder an meine Grenzen und dann muss ich pausieren und es geht einfach nicht. Aber das Tolle, und das ist, was ich sagen möchte, ist, bei dem Prozess, wo Gott uns reinigt und zurückschneidet, also nochmal, ich war schuld, aber er hat es zugelassen, ja. Bei dem Prozess, wo er uns reinigt und zurückschneidet, es tut weh, aber es entsteht Gutes daraus. Und das Gute, was für uns daraus entstanden ist, erstens, nach dem Burnout hatte ich mir schon vorgenommen, Schluss mit Arbeiten, wo ich unterwegs bin. Ich suche mir jetzt einen Job in Augsburg oder in der Nähe von Augsburg, wo ich abends nach Hause komme. Also fast 10 Jahre lang haben wir eine Wochenendehe geführt und auch die Kinder hatten einen Wochenendpapa. Und es war wirklich hart am allermeisten für Bianca. Also sie hat mal gesagt, ja, sie hat sich in der Zeit eigentlich fast wie eine Alleinerziehende gefühlt und es ist ja letztlich auch so. Ja. Und am Wochenende, wenn ich gekommen bin, war das gerade nur die Zeit, dass wir uns wieder annähern und dann musste ich am Montag schon wieder weg oder Sonntagabend. Und zwischendrin waren Phasen, wo sie überlegt hat, macht es überhaupt Sinn, mich wieder auf den Weg zu machen, dass wir uns wieder annähern, weil da ist er dann auch gleich schon wieder weg. Und aber noch was Tolles ist passiert, ich weiß nicht, ob es die Tagung war oder eine der folgenden Tagungen, war nochmal so auf so einer Vatertagung, weißt du es noch, da hatten wir das Gefühl, okay, Gott hat irgendwie wieder auf einem bestimmten Niveau hat uns konsolidiert. Und es war einfach so das Gefühl, okay, jetzt haben wir lange Zeit, weil wir einfach nicht mehr konnten, nirgendwo mitgearbeitet. Jetzt könnte man wieder anfangen, irgendwo mitzuarbeiten. Und es gab dort auch so Segnungsteams, zu denen man hingehen konnte. Und ich bin zu einem von diesen Segnungsteams gegangen und ich habe gesagt, ich habe eine Bitte, wir haben den Eindruck, meine Frau und ich beide, dass wir jetzt eigentlich wieder anfangen könnten, irgendwo mitzuarbeiten. 2 oder 3 Leute waren das. Könnt ihr mal hören für mich, was jetzt von Gott her dran ist als nächstes? Und das haben die gemacht. Und dann hatten die Eindrücke, mit denen ich gar nicht gerechnet habe. Die haben irgendwie gesagt, ja, also ich habe den Eindruck, es ist jetzt Zeit, dass ihr, es ist jetzt dran, dass ihr Zeit mit euren Kindern verbringt. Und die andere hatte irgendwie auch ein Bild, was in diese Richtung deutete. Und ich war sehr, sehr überrascht, weil es war gar nicht, was ich erwartet hatte. Gott sagt jetzt, okay, Jugendarbeit oder Musikarbeit oder was auch immer. Und dann bin ich zurück zu Bianca und habe gesagt, du, das war jetzt ganz komisch. Ich habe die gefragt, dass sie mal für uns hören. Und die haben gemeint, wir sollen Zeit mit unseren Kindern verbringen und auch ein Bild, was in diese Richtung geht. Und so. Und dann hat sie gesagt, also das möchte ich gerne selber von Gott hören. Und dann ist sie zu einem anderen Segnungsteam, ja. Und hat gesagt, ich sag euch nicht, worum es geht, aber bitte hört mal für mich. Und dann hatte jemand ein Bild, wie wir auf so einem, über den Bach geht eine Brücke, eine Steinbrücke, und wir sitzen praktisch auf dem Steingeländer, lassen die Füße so über dem Bach baumeln und schlecken zu viert Eis. Und jemand hatte das Wort, wir sollen mit unseren Kindern chillen. Und die wussten nicht, was überhaupt die Fragestellung war. Und trotzdem kamen, also es war so deutlich, was Gott wollte, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, es ist eindeutig, Gott hat geredet, ja. Und er möchte, dass wir, also wir haben das so interpretiert, dass wir einfach schöne Zeiten haben mit unseren Kindern. Also, dass wir mit ihnen zusammen Sachen machen, die ihnen Spaß machen und uns. Und das haben wir getan. Gibt ja den Bibelvers, ich will die Herzen der Eltern zu ihren Kindern wenden und die Herzen der Kinder zu ihren Eltern. Und wir haben das erlebt, dass Gott das gemacht hat, ja. Also es gibt irgendwie eine tiefe Herzlichkeit und Liebe zwischen uns und unseren Kindern. Und das ist für mich eigentlich das, und die sind jetzt erwachsen, ja. Und wir waren keine besseren Eltern als irgendwelche anderen Eltern hier, ja. Und wie gesagt, 10 Jahre Wochenendpapa, ja. Ich bin Gott so dankbar, dass er uns gesagt hat, dass wir das tun sollen und dass er da Beziehung wiederhergestellt hat auf eine Art und Weise, die gar nicht vorstellbar ist. Und wie ihr euch vorstellen könnt, eins der schönsten Dinge, die es in meinem Leben gibt, ist mit unseren Kindern, also wir zwei mit unseren Kindern zusammen Lobpreis zu machen, ja, weil alle 4 Gott lieben und jeder auf seine Weise, aber und alle gerne Musik machen. Und ab und zu, ich weiß nicht, kommt nicht so oft vor, aber ab und zu machen wir ja mal als Familie Lobpreis. Und das ist so toll. Und deswegen sage ich heute, was meine Frau damals schon gesagt hat, du solltest Gott danken für den Burnout, das war das Beste, was dir passieren konnte. Ja, ich danke Gott, dass er das zugelassen hat. Ich mag immer noch nicht gern schwach sein, aber was er daraus geschaffen hat, ja, war eine Frucht, die ist es wert. Also, wenn Gott uns beschneidet, ja, irgendwann könnt ihr vielleicht auch sagen, ja, Es ist gut, dass er das gemacht hat. Ja. Obwohl es weh tut. So, da sind noch zwei Punkte. Geht es wieder schneller. Das eine ist, wozu er uns herausfordert, ist, wie Jesus, wir sollen einander dienen. Da die Stelle, wo die Jünger sich streiten, wer der Größte ist, und dann sagt Jesus, darum geht's überhaupt nicht. Wer der Größte unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Und Jesus selber hat es vorgelebt. Ja, nicht nur auf uns zu schauen, sondern zu schauen, die Menschen um mich herum, was brauchen die? Ist eine Ermutigung, eine Umarmung, eine praktische Hilfe, was immer es sein mag. Und da gibt's so, so viele Möglichkeiten. Wir haben alle tolle Gaben von Gott bekommen und auch in der Gemeinde gibt's viele Möglichkeiten. Tommy spricht auch öfter mal darüber, was es alles zu tun gibt und wo wir so dringend Leute brauchen, die bereit sind, ihre Gaben, ihre Stärken, das, was auch uns Freude macht, gerade das, wo wir gut sind drin, einzubringen. Das kann auch mal im ganz Kleinen, ist meine Erfahrung, zu bedeuten, so wie Jesus, ein Stück zu sterben. Ein großes Wort. Aber jetzt gerade vor einem Jahr ungefähr, denke ich, hatte mich nochmal neu herausgefordert, und zwar gerade auch mit diesem Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Vers, noch mehr zu gucken, wo kann ich insbesondere auch meiner Frau noch mehr dienen. Und wir sind ganz unterschiedlich vom Lebensrhythmus. Sie ist der Frühaufsteher und abends so um 20 Uhr beginnt dann das Runterfahren. Shutdown, wie die Computerleute sagen. Und da ist dann gehen einfach die Kräfte weg, während ich kriege eigentlich abends nochmal einen kleinen Schub. Dafür bin ich morgens nicht zu gebrauchen. Und manchmal braucht sie dann noch was abends, wenn sie schon im Bett liegt und merkt, ach, sie hat noch ihr Nasenspray vergessen oder vielleicht noch ein Glas Wasser oder was auch immer es sein mag. Und das kommt immer mal wieder vor. Und abends habe ich eigentlich dann auch nicht unbedingt Lust, zum 10. Mal oder vielleicht noch häufiger zu springen und was zu holen für sie. Und ich habe aber gemerkt, wenn ich da aus meiner Komfortzone gehe und einfach nochmal ins andere Stockwerk laufe und das suche, was sie noch braucht und es ihr bringe, nicht nur diene ich damit ihr und segne sie, sondern ich selber habe gemerkt, das hat unsere Liebe von meiner Seite aus vertieft. Und ich glaube, das ist das, was Jesus sagt an der Stelle, ganz am Ende von unserem Teil, von dem Gleichnis, sagt er ja, weil wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Der Schatz meint das, wo wir investieren, wo wir Zeit, Kraft, was auch immer reingeben. Und irgendwie ist mein Herz jetzt näher bei ihr, weil ich immer mal wieder sage, habe jetzt eigentlich keine Lust, dir noch ein Glas Wasser zu holen. Aber ich mach's einfach. So, und der letzte Punkt ist mit anderen Teilen. Also da geht es jetzt um das Materielle. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, ein Weg, wie wir festgestellt haben, dass wir teilen können, ist, indem wir unser Haus teilen mit anderen. Und das Haus ist ja letztlich was Gott uns geschenkt hat. Und am Ende, alle diese Dinge gehören auch ihm. Das konnte ich nicht immer so sagen, aber jetzt weiß ich das. Es gehört ihm. Und wir stellen es ihm zur Verfügung, so wie er es uns zur Verfügung gestellt hat. Und dadurch sind viele, viele Menschen gesegnet worden. Im Moment gerade auch die Schäfers, weil Olli und Debbie mit ihren beiden, drei Kindern schon fast, die wohnen bei uns unterm Dach. Und es ist so toll, also auch uns tut es gut, aber sie sind dadurch gesegnet. Und vielleicht noch einen kleinen letzten, da habe ich lange, lange gebraucht, den Zehnten geben. In der Bibel gibt's ja die Herausforderung, gebt Gott den Zehnten von eurem Ertrag, also von dem, was ihr eingenommen habt. Und lange habe ich gedacht, nee, so viel Geld haben wir gar nicht übrig, wie soll das gehen? Ja, also ist schon knapp genug. Und dann haben wir aber dann doch irgendwann mal angefangen, okay, naja, eigentlich gehört Gott alles, ja, alles, was wir haben, also geben wir es. Und dann habe ich gelesen mal, das steht bei Maleachi, wo Gott sagt, bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei und prüft mich hiermit. Gott sagt, prüft mich, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Er sagt, nehmt es ernst, prüft mich. Wenn ihr mich prüft, dann werde ich die Fenster des Himmels auftun und Segen herabschütten die Fülle. Und jetzt vielleicht vor 10 Jahren oder so war ich so weit, ein langer Weg, dass ich Gott vertrauen konnte, dass er das tut. Und seitdem versuchen wir so zu spenden, dass es ungefähr 10% von unserem gemeinsamen Bruttoeinkommen ausmacht. Und ich kann nur sagen, das Geld hat uns nie gefehlt. So, damit bin ich eigentlich am Ende von der Predigt. Die Überschrift heißt ja heute Frucht bringen, wie Segen vermehrt wird. Und jetzt habe ich nochmal ein Bild für euch. Manche kennen es vielleicht. Das ist hier aus Augsburg. Steht im Kurhaustheater. Da fließt Wasser aus dem obersten Becken in das Becken unten drunter. Und das fließt wieder, füllt das untere Becken und fließt raus und fließt in das Becken unten drunter. Füllt dieses Becken und fließt wieder raus. Und das ist eigentlich Gottes Ökonomie. Sein Segenstrom. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitbekommen von dem, was ich jetzt erzählen wollte, was ich erlebt habe, was wir erlebt haben mit ihm. Er ist gut. Er meint es gut mit uns. Und sein Segen fließt. Und was wir tun sollen, eigentlich ist nur, wir empfangen Segen, aber wir geben auch Segen weiter. Wir lassen es überfließen. Wir entscheiden uns, dass es weiterfließt. Und von dort aus wieder weiter. Und so verteilt sich der Segen und er vermehrt sich eigentlich durch Gottes Gnade. Sein Gnadenstrom, sein Segenstrom, all die Fülle, die er gibt, die dürfen wir weitergeben. Und wir dürfen Teil werden dieses Netzwerks, wie immer ihr es nennen wollt, des Segenstromes Gottes. Amen.